Ja, vielen herzlichen Dank. Was ihr natürlich nicht wissen konntet, ist, dass I'm Sailing eines meiner Lieblingslieder ist. Und habe so gedacht, ich hatte so Fantasien, während ihr das Lied so gespielt habt. Ich renoviere gerade mein altes Segelboot, das ist ein 53 Jahre altes Segelschiff, Mahagoni, so knapp 9 Meter lang. Und musste komplett restauriert werden. Da bin ich jetzt seit 2 Jahren dran. Es war seit 2 Jahren nicht im Wasser. Ist eine ganze Menge Arbeit. Und ich habe so eine Fantasie, wenn das dann mal fertig ist, so nächstes Jahr. Das wird wahrscheinlich so in der Ostsee oder in der Elbe, je nachdem, wie weit wir da mit dem Trailer kommen, zu Wasser gelassen, dass ihr dann so am Hafenrand steht und dann I'm Sailing singt. Und ich, oh, das wäre groß. Also Träume darf man ja mal haben, aber ihr könnt mir ja mal gerne eure Adresse geben. Ja, das mit dem Segeln und vor Anker gehen, das sind ja alles Bilder, die ursprünglich gar nicht feststanden für diese Reihe. Das hat das Team von Niederhöchstadt hier sich sehr kreativ überlegt und ich kann da sehr viel mit anfangen. Heute das Thema vor Anker gehen, Gott mittendrin. Vielleicht haben wir segelaffine Menschen oder bootsfahraffine Menschen. Was denkt ihr, wie lange dauert es, so einen Anker zu legen oder einen Anker zu werfen? Man denkt ja so, Anker über Bord. Wer würde so sagen, das dauert ungefähr 5 Minuten? So, einmal Handtuch bitte. Okay. Kommt aus, ja, vor allen Dingen auch auf den Untergrund. Aber wer würde so sagen, im Durchschnitt, also aufgrund von meiner Erfahrung, mit einem 9 Meter Boot, wenn Sie das, also 1,35 Tiefgang, 3,5 Tonnen schwer, ungefähr, hilft das? Gut. ist ein 10 PS Albin O21 Motor drin, also nur, dass Sie es nochmal wissen, genau. Also mit all diesen Faktoren, was denken Sie, wie lange dauert das? Ja, jetzt bist du... ja. Viertelstunde, okay. Halbe Stunde? Mhm. Ja, das weiß man nicht genau, ne? Das ist das Problem bei Wasser, ja. da steht leider selten einer, sagt, übrigens, ist jetzt 2,10 Meter tief. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, man ankert natürlich eher im seichten Gewässer und dann dauert es so bis zu einer Stunde manchmal, bis der Anker wirklich fest ist. Weil du willst ja ruhig schlafen, du musst das testen. Und dann heißt das, der Anker wühlt sich ein. Wenn es sandiger Boden ist, dann muss er sich richtig einwühlen. Dann gibt man ein paar Motorschübe. Wenn es steiniger Boden ist, dann musst du sich richtig verkanten. Dann ist manchmal die Schwierigkeit, das Ding wieder hochzukriegen, wenn du weiterfahren willst. Aber ja, das ist schon, also ist schon ein Akt, das Ding Anker zu werfen. Das dauert also ungefähr eine Stunde, also ungefähr so wie der heutige Abend. Vielleicht ist das ja auch Ihre Zeit, um Ihren Anker richtig festzukriegen. Denn wir brauchen Anker. Unabhängig davon, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, wirklich ein ganz wunderbares, zärtliches, verständnisvolles Gefühl für jeden Menschen, der nicht an Gott glauben kann. Und trotzdem ja aber, egal ob wir Atheisten sind oder Agnostiker sind oder Christen sind oder was weiß ich, was wir glauben, irgendwo stechen wir unser Zirkel ein in diesem Leben. Von irgendwo aus ziehen wir unsere Kreise und irgendwo ist unser Anker geworfen. Das brauchen wir, so sind wir gestrickt. Die wenigsten Menschen können völlig ohne Anker durch dieses Leben driften und wir brauchen Sicherheiten. Wir möchten gerne wissen, dass unser Leben einen Sinn macht und einen Sinn ergibt. Wir fragen nach dem Sinn, wir schauen nach den Umständen und ich glaube, dass Spiritualität und christlicher Glaube der Versuch ist, diese Antworten zu geben. Und ich betone der Versuch, weil, wie gesagt, wenn ich respektvoll heute Abend auch von hier oben spreche, dann möchte ich gerne deine, wir wollten uns ja duzen, ne? Muss ich immer jeden Abend feststellen, ich bin so erzogen, immer wenn ich Menschen sehe oder so, die älter sind, dann sind nicht so viele, sagt Kai gerade. Dann habe ich so einen Siezreflex, ja, also nimm's mir nicht übel. Ich glaube, dass wenn wir irgendwo unseren Anker legen, unseren Zirkel einstechen, dass wir bestimmte Lebensfragen beantworten müssen. Und das Christentum ist der Versuch, diese Antworten zu geben. Und vielleicht sind ein paar Gedanken heute Abend für dich dabei. Vielleicht kannst du einen Satz mitnehmen. Ich finde das übrigens immer sehr, sehr cool, wenn man dann so 45 Minuten spricht. Und Kai hat einen Satz mitgenommen. Ich schicke dir die Sätze einfach nächstes Mal per E-Mail, da brauche ich nicht mehr kommen. Nein, aber versteht ihr, das ist so ein Abend soll ja dazu dienen, dass wir reflektieren, dass wir unseren Standort bestimmen, zu prüfen, wie tief ist das Wasser, wie ist der Untergrund, wo will ich meinen Anker überhaupt werfen, will ich überhaupt Anker werfen? Vielleicht habe ich gerade Bock, richtig raus aufs Meer und eine Abenteuertour zu machen, quer durchs Leben. Aber dieses Bild heute Abend soll was von Ruhe ausstrahlen. Und ich bin ja glücklicherweise bei Friedrichs untergebracht und ich habe gestern Abend noch lange mit Jay da gesessen und wir haben lange geredet. Das tut richtig gut, sich so auszutauschen mit intelligenten Menschen. Ja, der Jay hat schon was drauf, das kann ich euch sagen. Ich muss wirklich sagen, ich habe aufgrund unseres Gespräches gestern Abend meine Predigt ein bisschen umgestellt, weil ich so ungerne, also ich habe so ein paar Plattitüden rausgenommen, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich euch eigentlich so nicht zumuten. Weil ich nach dem Abend gestern gemerkt habe, ey, im Grunde genommen geht's uns allen ähnlich. Wir sitzen alle in einem Boot und wir ringen miteinander Antworten zu finden. Und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr euch mit mir heute Abend, wirklich mit mir heute Abend auf den Weg macht, die ein oder andere Antwort zu finden, um den Anker zu bestimmen. Wie willst du eigentlich leben in diesem Leben? Und grundsätzlich geht's im Christsein ja darum, dass wir die richtige Lebensrichtung haben, dass wir den Weg der Liebe leben. Und da würde jeder sagen, nicht wahr? Also, wie schon gesagt, also, dass Vergebung besser ist als Verbitterung und Liebe ist besser als Hass und Wahrheit ist Lüge, Wahrheit ist besser als Lüge und ich glaube, verschenken ist besser als verleihen oder verkaufen für zumindest den, der es empfängt. Versteht ihr, das sind alles Sätze, die kommen im Evangelium vor und ich finde die Sätze gut. Und trotzdem haben wir manchmal, wenn es um das Thema Glauben geht, so ganz, ganz abstruse Vorstellungen. Und wir sehen Gott nicht in unserem Leben. Ich sehe Gott oft nicht in meinem Leben. Und ich habe durchaus Probleme mit meinen Gottesbildern, die klar zu kriegen, die Tiefen scharf zu kriegen. Woran glaube ich überhaupt? Und dann ist mein Anker da, der sagt, im Grunde genommen, Thorsten, das muss nicht für dich gelten, aber das ist ein Satz, den ich mir immer sage, im Grunde genommen, Thorsten, kommt es nicht so sehr darauf an, dass du an Gott glaubst, sondern dass Gott an dich glaubt. Dass er dich hält, dass er bei dir ist. Und ich bilde mir nicht ein, dass wir Christen Gott genau kennen und genau sagen, so ist er. Das halte ich für unmöglich. Ich glaube aber, wir können uns auf Spurensuche begeben. Und jeder, der Gott schildert heute Abend hier, würde ein anderes Bild von Gott zeichnen, weil wir andere Sichtweisen haben. Also macht euch mit mir auf den Weg, erstmal humoristisch. Ich habe zwar die Kabarettnummer vor einigen Jahren schon mal hier gespielt, aber die passt so gut zum Thema, deshalb spiele ich sie nochmal. Weil es darum geht, welche Sichtweise haben wir in unserem Alltag und wo kommt Gott vor? Also ohne, dass ich meine Frau mit Gott gleichsetzen möchte, was sie gerne hätte. Ne? Also das war jetzt ein Witz, ja, nicht, dass nachher wieder einer kommt, wie können Sie Ihre Frau mit Gott vergleichen? Dann würde ich sagen, habe ich nicht gemacht, hat sie gemacht. by the way, wir wohnen in einem Haus mit Balkon, so ein ganz kleiner Balkon und da sind die Bahntrassen direkt vor unserem Haus und da auf der anderen Seite, unerreichbar für uns, ja, steht ein Haus und da steht Paradies dran. Und meine Frau sagte neulich, du Thorsten, wenn da das Paradies ist, was ist dann hier? Gute Frage eigentlich. Ne? Ich denke da ganz oft drüber nach. Ich sitze also mit meiner Frau am Frühstückstisch. Wir Männer decken ja sehr gerne den Frühstückstisch regelmäßig. Also Muttertag jetzt. Und wir saßen dann da, die Kinder waren immer am Spielen. Und das sind dann wirklich so Begebenheiten, die prägen mich immer fürs Leben. Deshalb erzähle ich diese Geschichten. Meine Frau weiß vieles nicht, was ich erzähle unterwegs. Und dann sagte sie so zu mir, Thorsten, weil ich hatte den Tisch gedeckt, hör mal, da ist keine Salami auf dem Tisch. Und das ist für uns Männer erstmal eine bloße Information. Also jeder anwesende Mann hier, wenn die Frau sagt, da ist keine Salami auf dem Tisch, sagen wir, stimmt. Wir begreifen das nicht als Aufforderung. Wir hören, da ist keine Salami auf dem Tisch. Und sagen, ja, und futtern weiter. Da müsst ihr Frauen ein bisschen Geduld mit uns haben. an der Stelle sind wir ein bisschen behindert. Irgendwann habe ich dann begriffen, was sie meinte, also bin ich zum Kühlschrank gegangen, habe die Kühlschranktür aufgemacht und guck, wo die Salami ist. Und ich will die Geschichte kurz machen, da war keine Salami im Kühlschrank. Nee, da brauchen Sie jetzt gar nicht lachen. Nee, wenn ich sage, da war keine Salami, dann war da keine Salami. Nur, dass wir uns verstehen. Und dann sage ich zu meiner Frau, sag mal Schatz, da ist keine Salami im Kühlschrank. Ne? Und jetzt, das finde ich ganz interessant, allein deshalb glaube ich an Gott, das ist so ein Satz, den hat Gott in der Schöpfungsordnung, in der Psyche einer jeden Frau, im genetischen Material mitgeliefert. Der Satz ist, die muss da sein. Und da wir Männer ja wissen, dass unsere Frauen fast immer recht haben, das wissen wir wirklich, wir geben es nicht zu, aber wir wissen es, ja. Dann habe ich wirklich unter dem psychischen Druck, ich habe in diesen blöden Bosch-Kühlschrank reingestarrt, in der Chillbox, in der Crispbox, im Eierfach, im was weiß ich wo. Ey, das nervt mich auch immer wieder, die Geschichte zu erzählen, aber da war keine Salami. Ne, ihr versteht mich nicht, ne? Da ist keine Salami! Und dann lasse ich mich zu diesem blöden Satz hinreißen. Du Schatz, da ist keine Salami, ich bin doch nicht blöd. Knall die Tür zu, setz mich wieder an den Tisch. Also sagen wir mal so, ich wünschte, die Geschichte wäre hier zu Ende. Jetzt steht sie auf. Aber was mir am meisten ankotzt, liebe Frauen, ist dieser siegesgewisse Blick. Dieses schon leicht ins Mitleid driftende. Hat er wieder die Salami nicht gefunden? Und dann geht sie zum Kühlschrank, macht die Tür auf, Eingriff, was ist direkt vorne, was ist direkt da, greifbar für sie, sichtbar für sie, die Salami. Und das ist der Moment, wo viele Frauen denken, der kann sie doch nicht alle haben. Wenn der noch nicht mal die Salami findet, wie will der sein Leben finden? Gott mittendrin. Ich glaube, dass Gott uns manchmal in ganz vielen Facetten begegnet und auch da in der Geschichte ist Gott versteckt. Nur wir müssen ihn sehen. Wir müssen diese Geschichte beispielsweise auch mal theologisch aufarbeiten. Wir sind Ebenbilder Gottes. Das bedeutet, so wie die Bibel uns beschreibt, ja, also wir entsprechen in vielen Anlagen Gott. Das heißt, Gott kann Trauer empfinden, wir können traurig sein. Das geht in Korrelation miteinander. Wir können uns freuen, Gott kann sich freuen, Gott hat tatsächlich Emotionen. Ja, der ist nicht diese ideologische Idee über allem, der völlig unbeeindruckt ist von deinem Leben, sondern der geht mit, der fühlt mit, der ist, das sind wir, Ebenbilder. Ja, wir haben viele Entsprechungen. Wir haben Humor. Wo kommt der denn her? Gott hat auch Humor. Und zwar nicht nur theoretisch. Und zwar in Perfektion. Und jedes Mal, wenn ein Mann zum Kühlschrank geht, passiert Folgendes im Himmel. Kommt her, Jungs, ich mache nochmal den Trick mit der verschwundenen Salami, du. Bam, da ist sie weg. Und wenn die Frau kommt, bam, da ist sie wieder da. Aber bitte auf wessen Kosten, ja? Das muss man auch mal sehen. Und die haben einen Spaß da oben, das kann ich euch sagen. Ne? Das ist nicht langweilig. Wir müssen mal anfangen, Gott menschlicher zu sehen. Und genau darum geht's mir heute. Also Gott zu sehen, Gott wahrzunehmen, das Leben zu sehen und das Leben wahrzunehmen. Ich war neulich in der Schule meiner Tochter und die hatten eine Hip-Hop-Tanz-Aufführung. Und ich fand das wieder so cool. Also wir sagen mal, wir sehen nichts, wir kriegen nichts mit und so. Alle Eltern, ja, die Kinder tanzen vorne, machen Hip-Hop. Und alle Eltern mit dem Handy, ne, so. Die sehen aus wie in so einem Zeugenschutzprogramm, weißt du, mit so einem schwarzen Balken vor den Augen. Ey, ihre Tochter tanzt da vorne. Das ist die beste HD-Auflösung, die du in diesem Leben je kriegen kannst. Und du filmst das. Und das Schlimme ist, du guckst dir das nie wieder an. Nie wieder. Das verschwindet in irgendwelchen Dateien. Und wenn du auf Facebook postest, ja, sagst du, sollen die anderen sich das angucken? Aber die gucken sich das auch nicht an. Du kannst das gerne im Selbstversuch machen. Eine Sekunde von dem Tanz deiner Tochter oder deines Kindes und den Rest von der halben Stunde Video filmst du einfach deine eigene Achsel irgendwie. Ja, so immer rauf, runter, mach so und so weiter. Da kriegst du Kommentare auf Facebook. Schönes Video. Ganz toll. Oh, a rising star. Kein Mensch guckt sich das an. Aber Gott guckt sich unser Leben an. Und die Frage ist, wie sehen wir unser Leben? Sehen wir unser Leben manchmal komplett durch eine besondere Brille? Braucht man eine gewisse Tiefenschärfe, um Gott wahrzunehmen? Und ich mache mir die Sache bestimmt nicht einfach. Wie gesagt, ich habe meine Probleme damit, Gott wahrzunehmen und zu sehen, manchmal selber. Ich befinde mich gerade in so einer Situation, wo ich mir vieles wünsche, aber vieles nicht weiß. Und vielleicht tut das manchmal ganz gut, dass wir Christen nicht auf alles eine Antwort haben, sondern einfach mal anfangen, Fragen zu stellen. Könnte sein. Und wenn du jemand bist, der heute Abend vielleicht zufällig hier ist oder sich tatsächlich bereit ist, mit mir auf den Weg zu machen, dann lade ich dich ein, in eine biblische Geschichte zu gehen. Das mache ich, normalerweise spreche ich ja frei. Heute Abend möchte ich gerne eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Ist eine Kirche nicht ganz ungewöhnlich? Und deshalb traue ich mich das. Das würde ich bei meinen Kindern in Berlin so nicht machen, weil das würde tatsächlich also intellektuell komplett über den Kopf gehen, weil das eine alte Luthersprache ist, die ich jetzt lese. Aber ich finde, ihr habt ja hier in Hessen in der PISA-Studie relativ gut abgeschnitten. Hey, ich mute euch das mal zu. Das ist aus Markus. Markus Evangelium, eines der vier Evangelien, Markus 4. Und da gibt es eine meiner Lieblingsgeschichten. Es hat was mit Schifffahrt und Sailing zu tun. Es hat was damit zu tun mit der großen Weite des Sees. Und deshalb glaube ich, hat mir die Geschichte auch ganz viel zu sagen. Ich liebe die Seefahrt, ich liebe es zu segeln. Und allein darüber könnte ich, glaube ich, stundenlang schwärmen und reden. Jesus, und das muss ich erstmal vorausschicken, der, so sagt es die Legende, so sagt es die Bibel, so sagen es die Kirchenväter, Jesus ist ja Gott als Mensch quasi. Die Idee hinter diesem Christentum, also dem wir nachfolgen, dem Christus, dem Gesalbten, dem Messias, dem Erlöser, ist ja, dass er Gott war und dass dieser Gott eben nicht da oben geblieben ist, sondern gesagt hat, boah, ich muss zu meinem Menschen runter und auf Augenhöhe gekommen ist, nicht um seinetwillen in erster Linie, sondern um uns zu zeigen, wie er eigentlich tickt, wie er eigentlich ist. Welche Charaktereigenschaften, welche Maßstäbe, welche Prioritäten können wir über Gott überhaupt sagen? Das können wir in Jesus, so sagt es die Bibel, ablesen. Wie ist denn Gott eigentlich? Wie können wir ihn wahrnehmen und wie können wir diesen Gott sehen, diesen Jesus? Und er wird geboren. Er kam ja nicht als Super-Power-Held auf diese Welt, das hätten manche gerne, sondern als kleines, verletzliches Baby. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, im Himmel damals wahrscheinlich, irgendwann, da gibt es ja keine Zeit, deshalb ist der zweite Punkt sehr schlecht zu bestimmen, wird Jesus gesagt haben, ey, Leute, ich muss da runter. Und die Engel haben vielleicht gesagt, nein, bist du bescheuert? Nee, das werden sie nicht gesagt haben. Die werden gesagt haben, nein, Vorsicht, würde ich nicht machen. Obacht. Die Menschen sind ein bisschen komisch drauf. Mord und Totschlag und dies und jenes und wie viel Hass da ist und wie viel Intrigen da ist. Da kannst du doch nicht reingehen. Das sind Kriege, da verletzt du dich womöglich. Und Jesus hat gesagt, doch, ich gehe da runter. Ich muss zu meinem Menschen, ich lasse die nicht alleine. Und vielleicht wird ein oberschlauer Engel gesagt haben, okay Jesus, pass auf, aber dann nimm dir eine Legion Engel mit, die beschützen dich damit gar nichts. Nee, sagt er, ich gehe so. Ich gehe völlig ohne Bodyguards. Einfach so. Das gibt's doch nicht. Okay, dann wenigstens eine Rüstung. Wenigstens irgendwie als erwachsener, starker Mann oder als starke Frau und so weiter. Nö, ich sagte, ich gehe als Baby. Da werden die Engel vielleicht gedacht, okay, das ist ein Scherz jetzt, ne? Du gehst nicht als Baby darunter. Doch, ganz klein, verletzlich, ohne Schutzpanzer, ohne Superheldenpower, einfach so. Weil ich möchte denen gern zeigen, dass ich Menschsein verstehe. Dass ich dabei bin, dass ich nicht einfach oben drüber bin, sondern mittendrin bin, mitten bei ihnen, mitten in dem Leid, mitten in den Tränen, mitten in dem Krieg, mitten in den ganzen großen Menschheitsfragen. Und ich möchte die sogar selber erleben an meinem eigenen Leibe. Ich möchte Angst haben. Ich möchte nicht unbeteiligt sein an diesem Leben. Ich finde das so eine großartige Idee. Allein von der Dramaturgie her. Allein von dem her, wie uns Gott präsentiert wird, der kommt mitten rein als kleines verletzliches Baby. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten in der Literatur oder Versuche, diese Tatsache so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, das heißt Die Bibel nach Biff. Hat das jemand gelesen? Kennt ihr das? Genau, und da gibt es so eine Stelle, die mich als Comedian natürlich sehr zum Lachen gebracht hat eigentlich. Da sitzt Jesus mit seinem Bruder Jakobus, sitzt unter dem Baum, kommt eine Eidechse. Und Jakobus fängt die Eidechse und haut der Eidechse mit dem Stein. Bam! Richtig eine drauf. Und dann gibt er zu Jesus, ruhig hier, mach wieder heile. Und dann macht er, bam, dann läuft er wieder. Und dann nimmt er wieder die Eidechse, bam, hier, mach nochmal. Und so geht das die ganze Zeit. So war Jesus nicht. Der war doch kein Super-Power-Hero, der 20 Zentimeter über dem Boden schwebte und dann, bam, 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 heil, heil, heil. Jesus war richtig 100% Mensch. Und zwar mit allem, was dazugehört. Sogar mit Blähungen, nehme ich an. Der war richtig dabei. Als Baby. Dazu war er noch obdachlos. Dazu noch ein Flüchtling. Meine Güte. Hätte Gott sich das nicht einfacher machen können? Nee, hätte er nicht. Weil wenn Gott wirklich mittendrin ist, in deinem Leben, in meinem Leben, dann bedeutet das auch, dass er richtig im Sturm dabei ist, wenn es richtig eng wird, wenn es richtig heiß wird und wenn die großen Lebensfragen kommen. Und das war so eine Stelle, weil ich mit Jay gestern so lange geredet habe, wo ich so gedacht habe, Mensch, nach dem, was Jay, was die Familie, was Julia, was ihr so erlebt habt, was viele andere vielleicht in anderen Facetten erlebt haben, so richtige Schicksalsschläge, da kann man keine einfache Antwort geben und sagen, yo, alles gut und Jesus dabei und Halleluja, sondern da muss man betonen, auch da in diesen Tiefen, wenn es um Tod geht, um Krankheit geht, um Verlust geht, wenn es um Ängste geht, Mann, da ist er mittendrin. Und lass mich an dieser Stelle eins ganz deutlich sagen. Niemals hat Jesus versprochen, niemals hat Gott versprochen in diesem Wort, dass wir ein Leben ohne Krankheit und nur in Sieg und nur ganz oben drauf und so haben. Das ist eine Lüge. Das ist einfach nicht wahr und nicht richtig. Das stimmt nicht. Der Tod gehört dazu und Krankheit gehört dazu. Ich sage nicht, dass man nicht für Kranke beten kann. Aber ich sage, in der Regel ist es so, dass wir in diesem Leben stehen und Jesus in diesem Leben stand und wir sehen müssen, wie positionieren wir uns in diesem ganzen Tohuwabohu. Und das ist doch nicht einfach manchmal das Leben. Lass uns doch nicht so tun, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn man dann Christ wird oder sagt, ich möchte diesem Jesus folgen. Nee, das ist es ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass die Botschaft von Jesus, Zeit seines Lebens, 30 Jahre so ein bisschen undercover gelebt, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, als Handwerker, als Bauhandwerker. Und seine Botschaft später war schon faszinierend, wer das mal so liest. Also ich habe es vorhin schon gesagt, Vergebung statt Bitterkeit, Liebe statt Hass, Geben statt Nehmen, Schenken statt Teilen, Heilen statt Verwunden, für andere zu leben als für sich selbst in der Lebensbewegung. Und seine Jünger auch ganz spannend, die Jünger, die er beruft, ihn zu folgen. Aber da hätte doch jeder eigentlich gedacht, okay, pass mal auf, wenn dann Gott Mensch wird, ist schon ganz schlechte Startvoraussetzung. Dann schaffe ich mir doch wenigstens ein Team und Mitarbeiter und eine Crew, die top ausgebildet sind und die so richtig wissen, was Masse ist, oder nicht? Also wenn ich eine schwierige Aufgabe zu bewältigen habe, suche ich mir das beste Team, was ich finden kann, um diese Aufgabe anzugehen. Was macht Jesus? Er holt eine Gruppe von 14 bis 16, 17-jährigen Jugendlichen um sich herum. Älter waren die tatsächlich nicht. Und einer davon, Petrus, war wahrscheinlich so 18, 19, man weiß es nicht genau, er war auf jeden Fall ein bisschen älter. Alle ungelernt, die haben alle nicht studiert, die waren alle in irgendwelche Berufen zu finden, was bedeutete, dass sie eben nicht auf der Schule waren. Und mit denen hat er diese Welt aus dem Angel gehoben. Mit diesen Menschen. Alle unterschiedlich. Alle ganz, ganz unterschiedlich. Auch das ist für mich wieder so ein Zeichen. Mensch, ja, also der Jesus, der war wirklich, der meinte das ernst mit mittendrin dabei. Der hat sich nicht die Elite um sich versammelt und hat gesagt, ich zeige euch mal, wie das geht, sondern mit relativ ungebildeten Leuten hat er angefangen, Liebe zu leben und Gesetz zu erfüllen und zu sagen, Leute, ganz kurz, ich möchte euch zeigen, wie das Leben geht. Und ich mittendrin. Die Geschichte, die ich euch vorlese, steht in Markus 4 und es ist die Stillung des Sturms. Ich lese das mal kurz vor. Und am Abend desselben Tages, also er hatte gerade eine ziemlich lange Rede gehalten zu anderen Menschen, zu Tausenden, war relativ erschöpft und K.O. Und am Ende desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an die andere Seite des Sees. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, also Jesus, mit. Und wie er dort im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihnen. Von diesen anderen Booten übrigens lesen wir nichts mehr. Ich weiß nicht, was mit denen passiert. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er aber sprach zu ihm, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich finde diese Geschichte so stark. Das ist so ein Bild für unser Leben, oder? Man legt ab, man fährt raus, dazu sind Schiffe gemacht, um rauszufahren. Und oft kommen Stürme und oft ist man manchmal richtig in Seenot. Das nennt sich Leben, das gehört dazu. Es muss nicht notwendigerweise so dramatisch sein. Es können kleinere Stürme sein, aber nur schön Wetter segeln geht nicht. Da ist übrigens auch gar kein Wind da, um zu segeln. Und dieser Jesus stieg also bei seinen Jüngern ins Boot. Er war wohl ziemlich K.O. Das sieht man allein daran, dass nachher geschrieben ist, dass er auf einem Kissen schlief. Und er hatte ein Kissen. Dem Autor schien es total wichtig zu sein, zu sagen, Jesus hat auch ein Kissen dabei. Verstehst du? Wo du denkst, ja gut. Ich weiß nicht, wie das Kissen den Weg in die Bibel gefunden hat. Aber scheint irgendwie wichtig zu sein. Dann wisst ihr, warum das wichtig ist, weil wenn Jesus ein Kissen mitnimmt, hatte der vor zu schlafen. Der ist nicht aus Versehen weggenickt. Ist nicht so irgendwie, ey Leute, jetzt gerade, okay, ihr geht alle drauf, aber ich muss echt mal eine Runde schlafen, ja. Und haut sich hin, sondern der hatte vor zu schlafen. Das war ein Plan. Er war erschöpft, er war Mensch, er war am Ende und wollte ausruhen, regenerieren und schlafen. Und dann kam es zu dieser Situation, die Wellen schlagen ins Boot, sie mussten wahrscheinlich Wasser schöpfen. Ich meine, das waren ja alles gestandene Seeleute, das waren nicht irgendwie so Hobbykapitäne wie ich oder so, ja, sondern das war der Beruf. Die wussten schon, wie sie mit Wind und Wellen und Meer und Wasser läuft ins Boot. Und wenn so Wellen rüberschlagen, dann kommen so pro Welle mal ganz kurz 80 bis 120 Liter ins Boot. Also das ist schon nicht einfach. Und was haben die gemacht? Wahrscheinlich erstmal geschöpft, ne? Wie wir Menschen das so machen. Also wenn wir Probleme haben, sagen wir, ja, gut, hör mal, da müssen wir was machen, schöpfen wir erstmal. Ne? Manche Hoffnung und manche einfach Wasser. Ja. Und irgendwann haben die gemerkt, diese Jünger, ey, gut, es wird gerade ein bisschen brenzlig, ne? Und ich bin ja so ein Bildertyp. Ich stelle mir das so vor, wie diese Jünger, weißt du, das war ja ein Riesenboot. Das ging ungefähr, diese Boote, die waren 14 Meter lang, also ungefähr so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, hier komme ich jetzt auch nicht mehr weiter. Also das war ein Riesenboot. Das war so kein kleines Schiff, die waren 14 Meter lang. Könnt ihr bei Wikipedia und bei Google gucken. Das war ein richtiges, großes Holzschiff mit einem Gaffelsegel. Und Jesus schläft hinten. Ich finde das ganz schön clever von Jesus, dass er hinten schläft. Da ist der Wellengang nämlich nicht so schlimm. Du kannst echt gut schlafen. Vorne geht es richtig ab, ja. Aber hinten chillig, cool. Und er schläft. Und irgendwann werden die Jünger gesagt haben, ey, wir packen das nicht mehr. Wir gehen hier drauf, das ist lebensgefährlich. In dem Moment, wo du das realisierst, dass du in einer Situation bist, die wirklich ans Leben geht, die wirklich gefährlich ist, wo du wirklich handeln musst, jetzt oder nie, also friss oder stirb, das ist schon wirklich eine Ausnahmesituation. Ich habe das gestern von meiner Seenotsituation so ein bisschen erzählt. Da gehen dir Gedanken durch den Kopf, das ist, du bist ein anderer Mensch in dem Moment. Und dann habe ich mir so gedacht, in meinen Bildern und so, wahrscheinlich wird Petrus gesagt, ey Leute, okay, pass auf, jetzt hilft nichts mehr, wir müssen beten. Ne? Und alle werden so gesagt, okay, komm, wir beten. Lieber Herr Jesus, oh nee, der schläft ja. An den können wir uns gar nicht wenden. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass Gott schläft? Dass du komplett alleine bist. Dass sich keine Sau für deine Probleme interessiert. Dass der lebendige Gott kein Finger rührt, obwohl du ihn bittest und flehst. Obwohl du deine Seele da reinlegst. Obwohl du schreist. Gott schläft. Und dann, und das finde ich so cool an unseren Jüngern, an diesen Nachfolgern von Jesus, dann wecken sie ihn auf. Und ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, wenn ihr aufgeweckt werdet. Ich bin wirklich schlecht drauf dann. Also ich weiß auch nicht, ich entschuldige mich auch nicht mehr dafür, das ist so bei mir. Also wenn ich aufgeweckt werde, ja so, dann könnt ihr... Aber das war eine lebensbedrohliche Situation, da zählt Etikette nicht mehr. Das ist nicht ein höfliches Entschuldigung, Jesus, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Ich weiß, du bist ja eigentlich der Sohn Gottes und ich möchte, ich meine, wir gehen hier drauf, aber ganz kurz, hättest du die Freudigkeit, uns eventuell ein bisschen zu helfen, dass wir nicht absaufen? Die wecken ihn auf und sagen, Meister! Du bist doch der Typ, der hier in charge ist. Du, mit dir leben wir, dich, dir folgen wir. Wir haben Wunder gesehen, wir haben gesehen, was du... Meister, Meister, du bist doch der, der oben ist. Wir folgen dir. Kümmert es dich eigentlich gar nicht, dass wir gerade draufgehen? Kümmert es dich denn gar nicht, dass wir hier unser Leben in Gefahr bringen, weil wir dich ans andere Ufer bringen wollen? Kümmert es dich nicht, kümmern wir dich nicht? War das vielleicht alles Lüge, was du jetzt erzählt hast? Müssen wir jetzt hier absaufen? Weil du machtlos bist, weil du pennst, weil du nichts tust. Und die Reaktion von Jesus, auch die liebe ich. Also ich habe ja schon gesagt, ich stelle mir das ganz oft als Film vor. Jesus sagt nicht, wie könnt ihr so mit mir reden? Das finde ich unmöglich. Nein, ganz im Ernst jetzt. Ich meine, ich bin Jesus, ich habe Wunder getan. Ne? Und jetzt schreit er mich an. Nö, also da mache ich nicht mit. Nö. Der sagt gar nichts. Der wird geweckt. Der erkennt die Situation. Der sieht die Gesichter seiner Menschen, die er liebt, mit denen er unterwegs ist. Sagt keinen Ton, sondern dann heißt es, in diesen Satz musst du dir wirklich mal auf der Zunge, auf der seelischen Zunge zergehen lassen. Da heißt es, Vers 39, und Jesus stand auf. Wow, das hat so ein bisschen was wie vom Western, oder? High Noon. Jesus stand auf. Ich sag dir eins, wenn Jesus aufsteht, da ist aber Alarm im Hafen, ey. Wenn Jesus aufsteht und wenn er dann eingreift, und das ist das Schöne an ihm, dann hat er die Macht, das zu tun. In diese Situation, in deine Situation hineinzuwirken. Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Könnt ihr euch das vorstellen? Also mir ist es an dieser Stelle wirklich egal, ob die Geschichte jetzt wirklich so passiert ist. Ich als Dramaturg, als Schauspieler, ich kann die nur so lesen. Aber was können wir von dieser Begebenheit, schweig und sei stille. Da ist der Jesus und er steht auf und er macht, oh, also die Salami, das ist gar nichts. Ey, der kann in dieser Situation, wie wir Naturgewalten, wo wir überhaupt mit unserer Macht, mit unserem Latein, mit unseren Möglichkeiten aber komplett am Ende sind, da kann der eingreifen. Ich finde das einen ziemlich coolen Anker. Und trotzdem geht die Geschichte weiter. Und dann sagt er, nachdem es eine komplette Stille ist, und das ist es übrigens oft, wenn wir überrascht werden von Gott, dann ist meistens Stille. Und in der Stille, die dann herrscht, kann man Gott sehr deutlich sehen im eigenen Leben. Und dann stellt er die Frage, sag mal, wie lange bist du jetzt mit mir unterwegs? Wie lange habt ihr mich kennengelernt? glaubst du mir eigentlich immer noch nicht? Vertraust du mir immer noch nicht? Und das ist kein, ich empfinde die gar nicht als Vorwurf, diese Frage. Das ist eher so fast schon ein bisschen Betroffenheit, so ein bisschen, hey, ich habe dich doch so geliebt. Ich bin doch in dein Leben gekommen. Siehst du mich gar nicht? Weißt du immer noch nicht, dass ich dich gar nicht im Stich lassen kann, weil ich dich so lieb habe? Weißt du nicht, dass ich dein Leben in meiner Hand habe? Vertraust du mir nicht? Das hat für mich so was ganz Zärtliches, so was ganz Liebevolles. So was, was nur Gott zu uns sagen kann, in all unseren Stürmen. Etwas Tröstendes. Und das Schönste an dieser Geschichte ist das Ende. Denn die Jünger, natürlich nicht dumm, vorher ganz viele Fragen und Meister, kümmert es dich gar nicht und dies und jenes und ganz viele Antworten. Ich stelle mir das wirklich so vor, weißt du, wenn die mit Jesus unterwegs waren und die waren so im Schlepptau, da kamen natürlich nicht nur Leute zu Jesus, sondern auch zu den Jüngern. Und dann wird ey, kennst du den Jesus? Ja, klar, kenne ich den und so, logisch, weiß, wir sind so. Und abends am Lagerfeuer fragt er mich auch manchmal, wie die Welt so funktionieren sollte und so. Und also so richtig so chickadim, yo, und wir sind richtig drauf, wir sind Blutsbrüder und so weiter. Ne? Aber an dieser Stelle, am Ende der Geschichte, da haben die sich gefragt, sag mal, wer ist der eigentlich, dieser Jesus? Wer ist denn eigentlich Gott? Die schönste Beschreibung von Gott ist eine Frage. Weil der ist immer größer als das, was wir in Antworten geben können. Das Ding ist, dass in dieser Geschichte ist es eigentlich nicht das Problem ist, dass Jesus schläft und deshalb ist die Geschichte geschrieben. Das Problem ist nicht, dass Jesus schläft in der Geschichte. Es ist die Lösung für unser Leben, dass Jesus schläft. Ein Freund von mir, ein Bekannter, der ist Pfarrer in Marburg und der hat Multiple Sklerose vor einigen Jahren diagnostiziert bekommen. Das hat ihn sehr stark aus der Bahn geworfen, selbstverständlich gesundheitlich auch sehr eingeschränkt. Das ist eine ganz fiese und gemeine Krankheit. Und als er die Diagnose bekommen hat, hat er ein Bild gemalt für sich. Und hat diese Situation, wo Jesus in diesem Boot und in diesem Sturm mit solchen Wellen und Jesus liegt, es ist so eine Draufsicht, man schaut so ins Boot und Jesus liegt auf diesem Kissen. Und daneben hat er ein zweites Kissen gezeichnet. Und der Platz ist leer. Und ich habe ihn gefragt, Markus, was soll das Bild für dich bedeuten? Und dann sagt er, immer wenn ich nicht mehr weiter kann, immer wenn die Schmerzen so groß sind, immer wenn ich die Hoffnung verliere, lege ich mich neben Jesus auf dieses Kissen, in diese Ruhe hinein, in diesen Frieden hinein. Das ist die Lösung. Es ist nicht das Problem, dass Jesus schläft, sondern der Gott, der auch so mächtig ist, obwohl wir ihn gerade nicht wahrnehmen können, obwohl er gar nicht da ist, für uns sichtbar handelnd, ist er doch da. Und die große Frage ist, sehen wir ihn? Nehmen wir ihn denn wahr? Nehme ich, Thorsten Hebel, diesen Gott wahr? Oder ist es einfach nur eine fixe Idee? Und das ist eine Frage, die musst du dir selber stellen und selber beantworten. Darum geht's im Leben, wenn es um Ankerwerfen geht. Ich kann dir nicht beweisen, dass dieser Jesus in deinem Lebensboot da ist. Wir haben gelesen am Anfang, es waren noch andere Boote mit ihnen, von denen lesen wir nichts mehr. Jesus war nicht in den anderen Booten drin. Ich weiß nicht, wie die mit dem Sturm umgegangen sind. Und ich möchte ihnen gar nichts Schlimmes unterstellen. Aber was für eine schöne Idee. Was für ein wohltuender Gedanke, dass Jesus in deinem Sturm dir ein Kissen hinlegt und sagt, meine Tochter, mein Sohn, ey, vertraust du mir immer noch nicht? Weißt du nicht, wie sehr ich dich liebe? Ich lass dich nicht im Stich. Du bist bei mir sicher. Das ist ein Anker, der hält. Da ist Gott mittendrin. Mittendrin in deinem Leben. Und manchmal steht Gott auf und oft erzähle ich ja Geschichten aus 49 Jahren Leben, wo es so aussieht, dass bei dem Thorsten Hebel, der spezielle Geschichten erlebt hat, Gott immer handelt und aufsteht. Das ist nicht so. Aber manchmal steht Jesus auf und manchmal handelt er, wenn der richtige Augenblick da ist. Ich weiß nicht warum und ich glaube auch nicht, dass wir ihn beeinflussen können, wann er handelt und wann nicht, aber ich weiß, dass wir uns ihm anvertrauen können. Und ich glaube, dass dieser Satz, dass am Ende, was immer auch das Ende ist, dass am Ende alles gut ist, dass der stimmt. Ich glaube, dass Jesus am Ende, wenn er aufsteht, am Ende, dass da alles gut wird. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Es gibt übrigens in der gesamten Bibel nur eine zweite Stelle, wo Jesus aufsteht. In dieser Geschichte steht Jesus auf und bedroht Wind und Meer. Er ist im Auge des Sturms dabei, er ist in der Gefahrensituation, in existenziellen Lebensängsten dabei. Und die andere Stelle handelt von dem gesteinigten Stephanus, der Diakon, der Mensch, der unterwegs war für Gott und diese Liebe zu anderen Menschen bringen wollte, der gestorben ist und dann heißt es da, und ich sah den Himmel offen stehen, Jesus stehend zur Rechten Gottes. Siehst du, und wenn dein Ende kommt, dann stelle ich mir das wirklich so vor, dass Jesus nicht unbeteiligt dich einlädt in seine Ewigkeit, sondern dass er aufsteht, weil er weiß, was du durchlitten hast. Weil er mit dir fühlt, weil er bei dir ist und Standing Ovation gibt für das, was du bist und was du gelebt hast. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das, dass ich Jesus in den größten Tiefen meines Lebens so sehen kann und am Ende meines Lebens so treffen kann. Und die große Frage ist nicht, was der Thorsten Hebe sich wünscht, sondern die große Frage ist, wo ist dein Anker? Wie möchtest du dein Leben leben? Hältst du es aus, dass Jesus vielleicht gerade schläft? Hältst du es aus, dass du gar nicht sehen kannst, dass Jesus dich niemals im Stich lassen würde? Hältst du es aus, dass Jesus mit seiner Liebe und seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Treue, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung, dass er bei dir ist, ganz, ganz, ganz nah. Und vielleicht sehen wir ihn einfach noch nicht. Ich möchte ein Gebet sprechen, wir bleiben dazu sitzen. Jesus, ich habe versucht, Worte zu finden für das Unaussprechliche. Und wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du jetzt Menschen berührst, dass du durch die Reihen gehst. Nur du kannst uns zeigen, dass du Wahrheit bist. Nur du kannst uns zeigen, dass du da bist. Nur du kannst uns zeigen, dass du aufstehst. Und hier sitzen so viele Menschen mit so großen Stürmen, mit so großen Verletzungen, mit so viel Leid, auch mit viel Freude, keine Frage. Aber ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir an dich glauben können. Jetzt. Im Namen Jesu. Amen.
The King of Glory, coming on the clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
Was gibt mir die Gewissheit, dass er rechtzeitig aufwacht und mich nicht einfach sinnlos Wasser schöpfen lässt?
Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich habe ja manchmal die Gewissheit auch nicht. Ich nehme an, deshalb heißt Glauben, Glauben. Ich nehme an, deshalb heißt Vertrauen, Vertrauen und nicht Wissen und Planen und so. Und es geht tatsächlich in die richtige Richtung. Am Ende des Tages kommt es darauf an, worauf vertraust du denn? Worauf, auf welche Basis baust du dein Leben? Und am Ende des Tages kommt es darauf an, dass ich mit allem, was ich bin, und wo soll ich denn sonst hin? Wo soll ich denn sonst hin? Und dass ich einen Glauben habe, der mir versichert und der mir zumindest entgegenkommt und sagt, du bist nicht alleine in dieser Situation. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil das platt wirken würde. Weil ich weiß ja nicht, wer die Frage geschrieben hat. Und wenn das gerade so eine richtig krasse Situation ist, dann würde ich mich total schlimm fühlen und blöd fühlen, wenn ich jetzt eine einfache Antwort dahin knalle.
Können wir nochmal nachfragen?
Muss ja auch nicht sein.
Aber verstehst wieder, du das? Ja. Geht wieder in die gleiche Richtung. Von daher kannst du das nochmal von der anderen Seite vielleicht beleuchten. Was wäre denn passiert, wenn die Jünger Jesus nicht geweckt hätten? Sie sollen ihm vertrauen, aber erst aufs Wecken hin glättet er die See.
Also wahrscheinlich wäre passiert, die anderen wären ertrunken und Jesus konnte ja auf dem Wasser gehen, der wäre geschwommen. Ne? Nein, das war ein Scherz, aber ich weiß da nicht, in dieser Geschichte, die meisten Geschichten, die uns in der Bibel überliefert werden, da geht es um eine Wahrheit, um eine Parallele und einen Grundgedanken. Und diese Geschichten allegorisch auszulegen und zu sagen, ja, und dann wäre das passiert und das bedeutet dies und das bedeutet jenes, ist, glaube ich, auch theologisch nicht ganz sauber. Ich glaube, hier geht es nicht darum, was passiert, wenn Jesus nicht aufgewacht wäre, sondern in dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus aufwacht und was tut. Das ist der Punkt, dass Jesus aufsteht.
Und was ist die Aufgabe von uns? Also wann sollen wir aufhören zu schippen und wann fangen wir an zu wecken?
Das weiß ich doch nicht. Nein. Versteht ihr?
Jetzt kommst du aus Berlin und hast keine Ahnung.
Nee. Also. Wir versuchen seit Jahren einen Flughafen zu bauen. Mann. Was denkst du denn?
Aber nutzt Beten dann überhaupt?
Ja, du, das ist eine Frage, die ich wirklich mal an guten Theologen hätte.
Ich gucke gerade einen an.
Oh, das war gut. Ich bin mit dem Thema Gebet für mich nicht fertig. Also auch da scheue ich leichte Antworten. Ich glaube nicht, dieses schneller, höher, weiter. Und je mehr du betest, desto mehr lässt Gott sich erweichen. Das passt nicht in mein Gottesbild. Ich glaube, dass Gebet viel mehr mit uns zu tun hat als mit Gott. Ich persönlich glaube auch, dass vieles Gebet ist, was wir gar nicht als Gebet titulieren würden. Diese inneren Schreie, diese inneren Rufe, dieses innere Jesus wecken oder sich an Gott wenden oder diese Not, die wir manchmal haben, die wir fühlen und spüren. Und ich sehe manche von euch an, die abends mit mir sprechen und dann schaue ich manchmal in die Gesichter und denke so, eigentlich schreist du gerade, eigentlich hast du so viel Leid oder so viel Probleme und das hört Gott, glaube ich, auch. Ich kann das nicht beantworten, leider. Ich bin ja der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, für mein Leben und für mich, für mein Setting, möchte ich gerne glauben und nehme ich das für bare Münze, dass Gott zugesagt hat, wende dich zu mir, rufe mich an in der Not und ich will dir kundtun große und unfassbare Dinge. So habe ich das an vielen Stellen erlebt und ich hoffe, dass ich das weitererlebe. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Eine Frau fragt, da schließt die an, du hast gestern gesagt, dass Gott einen Plan B hatte und du hast zwei Kinder bekommen. Was ist, wenn man Plan B nicht sieht oder es womöglich ihn gar nicht gibt?
Tja, was soll dann sein, Leute? Ich weiß nicht, was dann passiert.
Gibt es einen Plan B immer?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, auf meine Situation bezogen und auf verschiedene andere Lebenssituationen, wenn Jesus nicht eingegriffen hätte, wäre ich heute nicht mehr im Leben. Punkt. Dadurch, dass er eingegriffen hat, bin ich noch am Leben. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Die letzte Frage von hier und ihr könnt gerne nochmal nachhaken, wenn ihr nachfragen wollt. Wenn Gott so menschlich ist oder wir so göttlich, dass unsere Gefühle durch ihn kommen oder er sie auch empfinden kann, hasst Gott dann auch? Oder ist die Frage so zu beantworten, dass Hass nur aus einem verklärten Herzen rührt und Gottes Herz immer rein ist, er also Hass nicht kennt? Dann wäre es aber nicht sehr ebenbildlich, oder?
Das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass Hass verschiedene Qualitäten hat. Ich glaube, dass Hass grundsätzlich erstmal sehen wir das immer als negativ und zerstörerisch. Aber wenn zum Beispiel da steht, dass Gott die Sünde hasst oder so, oder dass Gott hasst, dass Menschen kaputt gemacht werden, dass Gott hasst, wenn Menschen nicht lieben, dass Gott hasst, wenn wir dieses Leben mit Füßen treten. Also es gibt verschiedene hebräische Begriffe, aber eben auch ein paar griechische, die so in die Richtung Hass gehen oder verabscheuen oder im Hebräischen, wir übersetzen das Luther mit, das ist ihm ein Gräuel, ja, wo keiner was mit anfangen kann, aber eigentlich der hasst das, hat er keinen Bock drauf, das ist ganz schlimm für ihn. Natürlich kann Gott auch hassen,
auch
aber
Menschen,
ich,
auch nein, Menschen?
Das glaube ich nicht. Ja. Definitiv nicht. Also sonst hätte er nicht geschrieben, dass Gott die Welt, also alle Menschen geliebt hat. Steht ja, ja da, oder?
Ich glaube schon.
Ja, und ich wollte mich nur noch mal vergewissern.
Auch in meiner Bibel steht das. Ja.
Genau, und das ist erstmal ein Grundsatzurteil über alle Menschen. Im Leben geht es um Liebe, um nicht mehr und um nicht weniger. Und er ist, glaube ich, der Inbegriff der Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Punkt. Und zu Liebe gehören auch Grenzen, gehört manchmal, dass man bestimmte Dinge, die der Liebe entgegenstehen, hasst. Ich glaube, das ist normal. Ich würde das auch mit dem Vermenschlichen Gottes oder mit der Vergöttlichung des Menschen nicht zu weit treiben. Hm. Wir sind Menschen, er ist Gott. Und wir haben so eine empirische Grenze und darüber hinaus können wir nur Vermutungen anstellen. Und jeder, der mir erzählt, der genau weiß, was nach dem Tod kommt und der genau weiß, wie Gott ist und der mir genau erklärt, diese ganzen Fragen, das ist so, so, so und dann hätte Jesus das gemacht und dann wäre, da bin ich skeptisch, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen. So habe ich das Leben nicht kennengelernt. Es bleiben viele Fragen offen und ich wundere mich an dieser Stelle ganz klar, dass kein Gong kommt.
Wir können auch andächtig warten, bis der Gong kommt in zwei Minuten, zwei Sekunden. Fragen von euch?
War gut, oder? Ganz kurz, cool, das ist echt Psychoterror.
Ne? Das wisst ihr schon. Ja, wir müssen es auch immer machen, von daher, das ist okay. Noch Fragen? Hier ist noch eine Frage.
Ich fand das Bild am Anfang sehr schön, wo du gesagt hast, es dauert bis zu einer Stunde, bis man wirklich sicher Anker gelegt hat. Kannst du uns kurz beschreiben, wie das bei dir gegangen ist? Hält dein Anker heute? Und wo holst du die, hast du die Sicherheit, dass der hält? Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Von wegen Stichwort Gewissheit.
Du erwischst mich gerade in einer Lebensphase, wo ich nicht mehr genau weiß, ob da, wo ich mal meinen Anker geworfen habe, ob das der richtige Ankerplatz ist. Und ich habe gerade meinen Anker eingeholt und bin am Segeln. Ich würde mir wünschen, dass ich meinen Anker, um dieses Bild weiter zu bemühen, neu werfen kann, aber ich bin mir noch nicht sicher, wo. Ich habe viele Fragen an Gott, ich habe auch viele Fragen an mich selber und ans Leben. Ich habe mir viele Dinge viel zu einfach gemacht in der Vergangenheit, also jetzt nicht in den letzten ein, zwei Jahren, sondern vor 10, 20 Jahren und merke, dass bestimmte Dinge nicht mehr tragen für mich. Das sind Dinge, die ich jetzt bestimmt nicht von hier oben erzähle, aber wo ich so gemerkt habe, da ist eine bestimmte Inkongruenz, da stimmen Dinge nicht. Da komme ich auch logisch nicht mehr mit bestimmten Gottesbildern klar. Die Gespräche, die ich jetzt abends habe beispielsweise, und manchmal frage ich mich, wofür dieses Oktoberfest hier ist, ob das für mich ist oder für euch. Die Gespräche, die ich habe, bringen mich auf diesen Weg weiter. Und das tut wirklich gut, Leute an Bord zu haben, die mit einem diese Fragen bewegen. Aber ich habe im Moment, weiß ich nicht genau, wer Gott für mich ist. Ich weiß auch nicht genau, wo ich stehe. Ich weiß nur, dass ich gerne liebe und dass Gott gerne liebt und dass es bei Glauben um Liebe geht. Und ich frage mich gerade, wie kann ich das in meinem Leben noch besser und leidenschaftlicher leben? Das ist so die Richtung, in die ich segel. Und wer weiß, wenn ich irgendwann nochmal eingeladen werden sollte, dann kann ich ja berichten, was daraus geworden ist. Danke für die Frage.
Dankeschön. Dahinter noch, genau.